Alle Jahre wieder seit 1921 ist am 8. März der Weltfrauentag. An diesem Tag wird gefeiert, was erreicht wurde, und es wird gekämpft für mehr. Anfangs ging es vor allem um das Frauenwahlrecht, ein erster Schritt auf einem sehr langen Weg zur erträumten Gleichberechtigung. Aber dieser Weg ist noch lange nicht zu Ende. Möglicherweise geht er um die ganze Erde rum und fängt dann wieder von vorne an. Gerade können einer durchaus Zweifel kommen, ob nicht auf einen Schritt nach vorne zwei nach hinten folgen. Der Frauentag oder der feministische Kampftag, wie manche sagen, er ist jedenfalls noch nicht überflüssig geworden. Wir feiern heute Frauen in den Radioreisen, und zwar ganz ohne Kampf und Krampf. Wir lernen eine großartige Frau kennen, die in Brasilien eine ganze Region verändert hat. Wir segeln mit 47 Frauen über den Atlantik und wir lernen die Frauengeschichte von Nürnberg kennen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir sind heute unter anderem auf dem großen, weiten Meer unterwegs, auf dem wirklich großen, weiten Meer, denn es geht über den Atlantik. Ein klassischer letzter Stopp bei der Atlantiküberquerung, das sind die Kapverden, westlich von Senegal, auf einer Höhe mit der Karibik, nur auf der anderen Seite des Atlantiks. Hier ist eine der erfolgreichsten kapverdischen Sängerinnen, die bekannt ist für jede Menge Energie, Lura. Fitiso di Funaná heißt der Song. Funaná ist ein Musikstil der Kapverden, immer mit dem diatonischen Akkordeon. Lura und Fitiso di Funaná. Unsere erste Heldin heute in den Radioreisen auf Bayern 2, das ist eine Frau, die hierzulande völlig unbekannt ist. In Brasilien aber, in der Serra da Capivara, da kennt sie jeder, denn sie hat in der Gegend eine Revolution angestoßen. Die Serra da Capivara liegt in der südöstlichen Ecke des Bundesstaates Piauí, einem der ärmsten der Bundesstaaten Brasiliens. Savannen und Steppen dominieren dort Dornbüsche und Rinderzucht. Aber es gibt einen großen Schatz in Piauí. Das ist der Nationalpark Serra da Capivara. Dass es diesen Nationalpark gibt, das ist Felszeichnungen aus der Steinzeit zu verdanken und einer Frau. Die französisch-brasilianische Archäologin Niedi Guidon hat die Zeichnungen erforscht und sofort gewusst, dieses einmalige Erbe aus der Steinzeit kann die ganze Region in der Gegenwart auf ein neues Level katapultieren. Ulrike Prinz über ein brasilianisches Entwicklungswunder und über eine beeindruckende Frau.
In der Serra da Capivara beginnt der Tag um 5:30 morgens mit einem Vogelkonzert. Der Gesang dringt weit hinaus in die Caatinga, in die Dornbuschsteppe im Nordosten Brasiliens. Hier im trockenen Sertão haben sich Büsche, kleinwüchsige Bäume, Kakteen und dickrindige Pflanzen bestens an die Dürre angepasst. Jahrelang können sie ohne Wasser überleben. Aber wenn es mal regnet, dann haben es die Blüten so eilig, dass sie noch vor den Blättern sprießen. Riesige Tropfen klatschen auf die Büsche, auf die rote Erde und auf die Betonplatten der Veranda der Casa Barreirinho. Das Gästehaus liegt ganz nah am Naturpark Serra da Capivara. Sein Eigentümer, Uwe Weibrecht, setzt auf nachhaltigen Tourismus. Er ist Anfang 50, ein Mann mit freundlichem Blick, dem nicht nur das Wohlergehen seiner Gäste, sondern auch das seines Personals am Herzen liegt. Seit über 20 Jahren engagiert er sich mit seinem Verein Pro Brasil für die Bedürftigen des Landes. Er kennt die sozialen Projekte der Region. Fast alle hat eine außergewöhnliche Frau entwickelt und aufgebaut. Die Archäologin Niedi Guidon.
Also eine unglaublich beeindruckende Frau. Auf jeden Fall. Ganz starke Persönlichkeit. Die Bedeutung für die Entwicklung der Region, die Dr. Niedi Guidon durch ihre Arbeit gesetzt hat, die ist also kaum zu ermessen in ihrem Umfang oder noch gar nicht für die meisten Bewohner und Leute, die hier politisch aktiv sind, glaube ich, noch gar nicht in ihrem Umfang, im großen Potenzial verstanden.
Die Berge der Serra da Capivara, also die Wasserschweinberge, hüten einen ganz besonderen Schatz, der mittlerweile Touristen aus aller Welt anlockt. Jahrtausendalte Felszeichnungen. Säbelzahntiger, Riesenfaultiere und Strichfiguren auf Jagd, beim Küssen und beim Sex verwandeln die Sandsteinwände in Geschichtsbücher der Urzeit, umgeben von einer verwunschenen Dornbuschsteppe. Entdeckt hat dieses Wunder die französisch-brasilianische Archäologin Niedi Guidon. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass dieser archäologische Reichtum auch den Menschen dieser Gegend zugutekommt. Indem der karge Landstrich zu einem Weltkulturerbe wurde, hat sie den Bewohnern eine Zukunft gegeben.
Sie hat also eine nicht mehr veränderbare Bewegung in Gang gesetzt. Sie hat also aus einem unbekannten Stück des trocken, des semiariden Gebietes des Sertãos ein Paradies gemacht. Das ist ja ein Paradies, aber es muss ja bewohnbar und nachhaltig sein für die Menschen, die hier sind. Das ist ihr gelungen hier.
Mit einem VW Polo holt mich Antoniel da Silva ab. Zu meinem ersten Ausflug in die Serra da Capivara. Der Mit-40er trägt kurzes schwarzes Haar, ein Tagebart und ein breites Lächeln auf seinem Gesicht. Die Morgensonne scheint rot auf das Bergmassiv, während wir über die Straße rumpeln. Unweigerlich kommen wir auf die Archäologin Niedi Guidon zu sprechen. Die über 90 Jahre alte Dame empfängt leider keinen Besuch mehr. Und doch hat sie die ganze Region geprägt. 8 Jahre hat Antoniel für sie gearbeitet, bevor er die Aufsicht über den Park übernommen hat.
Alles, was ich hier durchgemacht habe, alle Veränderungen in meinem Leben, habe ich Professor Raniede zu verdanken. Denn bevor ich hier gearbeitet habe, habe ich gewildert. Ich habe mit meinem Vater auf dem Land gelebt und alle haben wir hier gejagt. Vor allem Gürteltiere. Das war unsere Kultur hier im Nordosten.
Als wir durch einen Dornbuschwald fahren, schlagen die Zweige an die Scheiben. Kaum zu glauben, dass es hier Füchse, Gürteltiere und Jaguare geben soll. Dann erreichen wir den ersten Felsenüberhang. Eine breite Holztreppe führt auf das Niveau der Malereien und unter dem Felsen entlang, sodass wir sie aus der Nähe betrachten können.
Das ist ein Buch voller Geschichten. Das hier sieht aus wie eine Ema, ein prähistorischer Vogel auf einem runden Objekt. Ein Hirsch mit Geweih. Und das sieht aus wie ein Puma. Und das hier erinnert ein bisschen an den Buschhund, den wir hier Fuchs nennen. Die kleinen Ohren und der buschige Schweif.
Die Zeichnungen an den Felsüberhängen sind gut erhalten. Meist rote Farbe auf Felsgrund. Die ältesten sind etwa 12.000 Jahre alt. Ich entdecke ein flüchtendes Reh mit einem Jungtier und einem Embryo im Bauch. Im Röntgenstil sieht man ihn als schwarze Kugel im Bauch liegen. Menschen mit erhobenen Händen vor einem Baum. Sie scheinen zu tanzen. Viele dieser anthropomorphen Figuren haben Verzierungen am Körper, Kopfschmuck und manchmal Gegenstände in den Händen. Antoniel macht mich auf eine Art Comic-Szene aufmerksam.
Eine Miniaturfigur zeigt eine Bewegungsabfolge, als ob es ein Film wäre. Es ist eine Abfolge, ja. Er macht Purzelbäume. Er ist in verschiedenen Momenten abgebildet. Er dreht sich. Das ist also ziemlich intelligent. Der Maler hatte eine sequentielle Szene dargestellt.
Die Zeichnungen katapultieren uns in die Vergangenheit. An den Wänden finden wir Säbelzahntiger und Riesenfaultiere, die seit Jahrtausenden ausgestorben sind. Sie lassen mich eine tiefe Ehrfurcht empfinden für die ungeheure Zeitdimension. Und ich fühle mich plötzlich verbunden mit diesen Menschen, die hier lebten, jagten und liebten. Gleichzeitig frage ich mich, was wollten sie mit diesen Bildern ausdrücken? Bis in die 1980er Jahre war die Serra da Capivara ein ärmlicher Landstrich. Die Menschen lebten von der mageren Landwirtschaft und vom Bergbau. Oder sie verdingten sich monatelang in anderen Bundesstaaten als Hilfsarbeiter, erzählt Antoniel. Aber dann kam Yedi Guidon, die mit ihrer ungeheuren Energie das Leben der Menschen gründlich verändern sollte. Mitte der 1960er Jahre war sie zum ersten Mal in der Region. Doch wegen der Diktatur und auch weil die Gegend so schlecht erschlossen war, kann sie die Felsmalereien erst 10 Jahre später untersuchen. Sie entdeckt mehr als 700 Malereien. 1979 gelingt es Niedi Guidon, die archäologischen Stätten und die Kaatinga, die Dornbuschsteppe, durch einen Naturpark zu schützen. Uwe Weibrecht erzählt, dass zu der archäologischen Arbeit von Anfang an auch eine nachhaltige Entwicklung der Region gehört hat.
Für Dr. Niedi war das nie eine Frage. Sie hat immer einen holistischen Ansatz gehabt. Der Mensch und sein Umfeld, das gehört zusammen. Forschung kann nur nachhaltig betrieben und darf eigentlich nur nachhaltig betrieben werden, wenn die Menschen davon begünstigt werden, auch die, die genau dort leben und die vielleicht nicht die unmittelbaren Beteiligten in dem Prozess sind, der Wissensbildung. Das hat sie immer klar umgesetzt in ihrer Struktur, in ihrer Stiftung, in den sozialen Projekten, beim Aufbau des Parks. Das ist, glaube ich, was ganz Außergewöhnliches.
Über 20 Jahre später, 1991, gelingt ihr die Ernennung des Gebietes zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu Beginn hätten die Leute sie für verrückt gehalten. Doch ihre Ideen brachten etwas in Bewegung und bescheidenen Wohlstand für die Menschen in der Region. Das spürten auch die Lokalpolitiker, denen dieser Wandel gar nicht gefiel, erinnert sich Rosa Tracalo. Die Uruguayerin arbeitet seit 1973 mit Guidon zusammen und ist heute ihre externe Festplatte, wie sie lachend feststellt. Ihr grau gewelltes Haar steht ihr vom Kopf ab. Unprätentiös und effizient hat sie die Nachfolge von Guidon angetreten. Tracalo verwaltet die beiden Museen der Region. Das Museum des amerikanischen Menschen mit den ersten Zeugnissen der Besiedlung und das erst 2018 eröffnete Naturmuseum, das eindrucksvoll die Entstehung des Ortes inszeniert. Zunächst gab es heftigen Widerstand, erzählt Rosa Tracalo.
Die Feindschaften waren total politisch. Diese gesamte Region war von den sogenannten Coroneles beherrscht. Das waren nicht unbedingt Militärs, sondern Landbesitzer, die das Sagen hatten. Als sie mit ihren neuen Ideen ankam und Arbeitsplätze schuf, wollten diese Obersten das nicht. Die Coroneles mochten sie nicht.
Niedi Guidon erhielt sogar Todesdrohungen. Und es gab ein weiteres Problem. Das Dorf Sabayé. Es lag mitten im Schutzpark und musste weichen. Seine Bewohnerinnen und Bewohner wurden enteignet. Guidon versprach Entschädigungen. Doch weil die meisten keine Besitzurkunden vorweisen konnten, standen sie vor dem Nichts. Das veranlasste die Archäologin Guidon dazu, sich noch stärker in die Beschaffung von Arbeitsplätzen zu hängen.
Also begann unsere Stiftung in Tourismus und Bienenzucht zu investieren. Und natürlich bringt der Tourismus eine Reihe von Aktivitäten mit sich. In der Bienenzucht sind wir heute der zweitgrößte Produzent im Bundesstaat Piauí. Und Piauí ist der drittgrößte Erzeugerstaat Brasiliens.
Die Serra da Capivara ist da, mit ihren Entdeckungen, die 50.000 Jahre alt sind. Aber das Bemerkenswerte an all dem ist, dass die Serra da Capivara ohne Niedi Guidon nicht existierte. Keiner kam je hierher. Niemand hatte je von ihr gehört. Also ich wäre nie nach Piauí gekommen.
Sagt die Geschäftsfrau Girla di Oliveira aus Pernambuco. Sie thront in ihrem klimatisierten Büro vor einem monumentalen Bild mit einer geometrischen Felszeichnung. Ihr kurzes schwarzes Haar verwegen auf die rechte Seite gekämmt. Doch hinter ihrem strengen Unternehmerinnenblick bricht sich gleich Humor die Bahn.
Was die Figur von Niedi Guidon für die Serra da Capivara bedeutet? Sie hat eine Gruppe von sensationellen Frauen hier zusammengeführt, die sich auf ihre übernatürlichen Ideen eingelassen haben. Und diese schufen das fabelhafte Monument der Serra da Capivara. Ja, ich denke, alles, was wir geschaffen haben, das hat sie auf natürliche Art und Weise geprägt. Das ist Niedi Guidon.
Girla di Oliveira führt eines der erfolgreichsten Projekte der Serra da Capivara, die Keramikfabrik. Hier schwitzen über 40 Handwerker, zum Großteil Männer. Aus Tonklumpen fertigen sie im Handumdrehen eine Schale nach der anderen. Tassen, Teller, Krüge, Becher. Bemalt wird die Keramik mit den Motiven der Felszeichnungen. Der erste Kuss, das springende Reh und die vielen Strichfiguren. 32 Jahre ist es her, dass sich Niedi Guidon dieses Projekt ausgedacht hat. Und es läuft gut. Die Keramik verkauft sich sogar bis nach New York. Am nächsten Tag treffe ich nochmal Rosa Tracalo am Museum des amerikanischen Menschen. Sie wird oft mit Niedi Guidon verwechselt, obwohl sie 20 cm größer ist und 20 Jahre jünger. Aber die Schulkinder grüßen sie und rufen ihr zu, Dottora Niedi.
Sie hat hier einfach alles umgekrempelt. Ja, es gibt nichts, wo sie ihre Hände nicht drinnen gehabt hätte. Angefangen beim Flughafen. Ohne ihre Kraft wäre der nie fertiggestellt worden. Und sie hat neue Konzepte eingeführt, wie beispielsweise die Beschäftigung von Frauen. Sie hatten furchtbare Probleme mit häuslicher Gewalt und waren ökonomisch vollkommen abhängig.
So sieht es auch Uwe Weibrecht. Niedi Guidon hat Frauen in wichtigen Positionen eingesetzt und damit sowas wie ein kleines Matriarchat geschaffen.
Einer ihrer wichtigen Ansätze war Empowerment von Frauen. Und sie hat also nicht nur an den Parkeingängen nur noch Frauen eingesetzt und damit schlagartig die ganze Situation verbessert, sondern sie hat auch Geschäftsfrauen, also geschäftstüchtige Frauen, hierher geholt, die Teile ihrer Projekte geleitet haben.
Der nachhaltige Tourismus in den Wasserschweinbergen hat sich gut entwickelt. Zwischen 15.000 und 25.000 Touristen besuchen die Serra da Capivara pro Jahr. Diesen wundervollen Ort sollten möglichst viele Menschen kennenlernen, meint Uwe Weibrecht.
Ich weiß, es ist nicht nachhaltig, wenn man aus anderen Ländern hier einfach rüberreist. Aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, denn das ist die Form, die die Caatinga bewahren kann. Wir brauchen Tourismus, Ökotourismus. Und deswegen muss der Ort bekannt gemacht werden. Das wäre auch ganz sicher im Sinne von der Niedi Guidon.
Niedi Guidon ist eine Heldin in der Serra da Capivara und auch eine streitbare Forscherin. Sie ist überzeugt, ihre Untersuchungen beweisen, dass das Gebiet bereits vor 30.000 Jahren besiedelt war. Das widerspricht der gängigen Theorie, dass Amerika erst vor 12.000 Jahren von Norden her über die damals noch bestehende Landverbindung zwischen Sibirien und Alaska besiedelt wurde. Wer mehr dazu wissen möchte, es gibt eine eigene Folge von IQ, dem Wissenschaftspodcast des BR, mit dem Titel »Die ersten Menschen in Amerika – hartes Ringen um archäologische Beweise«. Einfach nach IQ suchen in der ARD-Audiothek. Hier kommt jetzt noch eine andere spannende Brasilianerin, Flávia Coelho. Seit fast 20 Jahren lebt sie in Paris. Sie macht energiegeladene, sonnige Musik. Mit dem Album DNA hat sie sich gegen den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro positioniert. Klar, aber gut gelaunt. Flávia Coelho und DNA.
De noite e de dia, você sempre se pergunta. Quero uma resposta correta, bem mais profunda. A definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor. Riqueza exuberante que vem do interior.
Die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Wir feiern heute Frauen, was man natürlich nicht nur am Weltfrauentag tun sollte, aber es ist doch ein schöner Anlass, um mal drüber zu sprechen, was Frauen alles nicht können, weil man sie nicht lässt. Dass Frauen große Segelschiffe mit dutzenden Matrosen über die Weltmeere steuern könnten, das war jedenfalls nicht vorgesehen in der Geschichte der Seefahrt und es hat deshalb auch nicht stattgefunden. Es gab keine Kapitäninnen, genauso wie es keine Matrosinnen gab, keine Steuerfrauen und erst recht keine Maschinistinnen. Was für ein Irrtum. Nicht jeder Mann ist gemacht für das Meer und jede Frau natürlich auch nicht, aber die, die es wollen, die können das selbstverständlich. Jessica Benjacek ist mit einer reinen Frauenbesatzung über den Atlantik gesegelt. 47 Frauen, darunter Kapitänin, Steuerfrau, Maschinistin, Smoot. Sie haben die Roald Amundsen von Teneriffa nach Martinique gesteuert. Die Roald Amundsen ist eine Brigg, ein Zweimaster, 50 Meter lang, 7 Meter breit. Jessica Benjacek hat ein Buch über dieses große Abenteuer geschrieben und darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, Jessica Benjacek.
Ja, hallo.
Was ist denn das für ein Schiff gewesen, Roald Amundsen?
Es ist eine Art Segelschulschiff, wo man das Segeln lernen kann. Das heißt, es gibt ehrenamtliche Besatzungsmitglieder. Die Stammcrew, die sind ausgebildet und haben sehr viel Erfahrung und da gibt es ja auch die Bordhierarchie. Und dann gibt es eben auch zahlende Gäste, die Trainees. Also ich bin auch ein Trainee und von uns werden keine Vorkenntnisse erwartet.
Ansonsten, also diese ganze Stammbesatzung waren nur Frauen. Was ist denn anders bei so einer reinen Frauengruppe?
Ich glaube, so großartig anders ist es vielleicht nicht, weil sich Individuen begegnen und somit jeder Turn von der Dynamik auch anders ist. Aber uns wurde schon gesagt, dass im Vergleich zu den sonst gemischten Turns Frauen anders segeln, wenn sie unter sich sind. Da ist dann halt auch die allgemeine Dynamik, dass Männer wohl erstmal sich melden würden und sagen würden, ja, ich mache die Aufgabe. Und Frauen würden erstmal wissen wollen, ja, was ist denn da überhaupt von mir gefordert und bin ich da überhaupt schon bereit für und halten sich eher zurück. Und genau damit wollte vor allem unsere Kapitänin auch brechen auf unserem Turn.
Ja, was hat man da gelernt? Was waren die Erkenntnisse, also die so irgendwas mit der weiblichen Rolle auch zu tun haben?
Ja, ich glaube, was auf jeden Fall direkt von Anfang an Thema war, dass unsere Kapitänin direkt gesagt hat, ihr seid nicht hier, um euch klein zu machen, sondern ihr seid hier, um zu wachsen. Es musste nichts perfekt sein, einfach die Bereitschaft zählte, sich einbringen zu wollen. Und was wir auch gelernt haben, zum Frausein auch in der Segelwelt, dass es super wichtig ist, gerade herauszusagen, wenn etwas ist, weil niemand in den Kopf hineinschauen kann und man ja eigenverantwortlich handeln muss, in dem Sinne, dass man ehrlich zu sich und zu anderen ist. Ansonsten aber diese Bordhierarchie das auch getragen hat, dass man gar nicht überall die Fühler ausstrecken musste, Harmonie schaffen musste, sondern es gab da klare Regeln. Das hat sehr viel innere Freiheit gegeben, sich dort nicht verantwortlich zu fühlen, weil sehr viele von uns Trainees, von den Frauen, die noch mitgesegelt sind, einfach sehr viel Verantwortung im Leben tragen und manchmal Schwierigkeiten haben, sie auch abzugeben.
4 Wochen hat es gedauert, das Ganze. 3.167 Seemeilen, das sind ungefähr doppelt so viel Kilometer, also wirklich eine riesige Strecke, da gibt's viel Zeit. Es geht im Buch darum, um die Frage vorher, wie viel Bücher man mitnimmt, weil man hätte ja so viel Zeit auf dem Schiff. War das so? Hat man da Zeit zum Chillen oder ist es harte Arbeit?
Das war mit die größte Enttäuschung von ganz vielen. Wir dachten irgendwie, wir würden Langeweile haben. Aber es kam ganz anders. Es war einfach komplett durchgetaktet. Wir hatten ja auch ein rotierendes Wachsystem und 3 Wachgruppen, die dann jeweils 2-mal am Tag für 4 Stunden lang dafür verantwortlich sind, diesen gesamten Schiffsbetrieb am Laufen zu halten. Und zwischendurch gibt es dann Essen, dann gibt es festgelegte Pausenzeiten und wir haben ja auch ganz viele Gruppenaktivitäten gehabt, für uns irgendwelche Meilensteine zelebriert und die mussten ja auch dann geplant werden, welches Programm wir da machen und es war einfach komplett stressig, aber gleichzeitig auch super erholsam durch die körperliche Betätigung, dadurch, dass man andere Gedanken im Kopf hatte als sonst im Alltag und vielleicht auch dieser Abstand vom Alltag gar nicht hätte größer sein können. Weil wir hatten nur uns, dieses Schiff, diesen Rundumblick aufs Meer und keinen Kontakt zur Außenwelt.
Es gab immer wieder Meilensteine unterwegs und einer ist das JWD-Fest. Ich habe zum ersten Mal gelernt, was JWD eigentlich heißt, ganz weit draußen. Was war das für ein Ereignis?
Ja, da waren wir an dem Punkt unserer Reise, wo wir am weitesten in alle Himmelsrichtungen von Land entfernt waren, also von Festland, hatte ich dann die Idee, dass es vielleicht cool wäre, einfach mal aufs Meer hinauszuschreien, weil ansonsten, so auf der Ostsee, wenn man da segelt oder auf der Nordsee oder wo auch sonst, wenn andere Schiffe in der Nähe sind, dann kann das einfach zu großen Missverständnissen führen, wenn eine gesamte Crew dann irgendwie schreien würde. Und eigentlich ist es halt dann verboten oder verpönt, so etwas zu machen. Aber es hört ja niemand zu. Hier ist ja niemand. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube dann seit fast 14 Tagen keine Schiffe mehr gesehen. Diese Weite dann so zu spüren. Also vielleicht braucht es manchmal auch ein paar Rituale, um solche Meilensteine auch realisieren zu können.
Also es sah immer gleich aus, 24 Tage lang, aber es gab schon auch ein paar tolle Ereignisse. Also ein Foto ist im Buch, das kann man fast gar nicht glauben. Da ist nämlich ein Minkwal, der da gerade seine Flosse zeigt und oben drüber ist ein Regenbogen.
Ja.
Also es schaut aus wie von KI. Ist das wirklich wahr?
Das ist wirklich wahr. Und der hat uns aber auch stundenlang begleitet. Vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag. Da gab es dann natürlich auch mehrere Gelegenheiten und wir hatten zwar kein Unwetter auf hoher See, aber dennoch war es manchmal ziemlich diesig und dann ist eben auch ein Regenbogen entstanden und auch in einem Moment, wo er wieder aufgetaucht ist.
Das klingt jetzt alles sehr euphorisch und sehr beeindruckend. Gab es denn auch schwierige Momente? Ich gehe mal davon aus, die muss es ja auch gegeben haben.
Es gab auch Meinungsverschiedenheiten, es gab Missverständnisse. Aber es war so, dass diese Konflikte einfach angesprochen werden konnten. Und ich glaube, es war auch ein Selbstverständnis irgendwo da, dass jede so handelt, wie sie handeln kann, nach bestem Wissen und Gewissen. Dementsprechend gab es auch irgendwie überraschenderweise gar keinen Lagerkoller oder so, der bei so langen Reisen, wenn halt viele Menschen, also 47 Menschen auf engstem Raum mindestens 24 Stunden zusammenhocken, so dann ist es ja klar, dass die Nerven mal blank liegen, wenn man gar keine Privatsphäre hat. Wir hatten Rohre, die nach unten gingen, damit die Luft quasi zirkulieren kann, aber die wirkten wie Megafone. Also nichts blieb im Verborgenen. Aber wir haben das super gemeistert, weil wir, glaube ich, alle sehr offen und respektvoll einander waren.
Das klingt echt sehr spannend. Aber nochmal eine Frage zu diesem ganz weit draußen sein. Wie fühlt sich das denn an, wenn man dann irgendwann wirklich von allem abgeschnitten ist? Also überhaupt kein Handyempfang, kein Telefon, eigentlich kein gar nichts mehr. Nimmt man das an irgendeiner Stelle wahr?
Man nimmt es indirekt wahr, weil also ich habe das Gefühl, dass ich einfach ganz anders getickt habe. Also mein Hirn hat anders funktioniert als sonst. Es war, als würde alles, was ich jetzt im Außen nicht ändern oder beeinflussen kann, was aber sonst in meinem Alltag viel Stress auslöst, so läuft das Projekt gut, muss ich dann noch irgendwie was nachliefern oder da ist jemand krank, muss ich einspringen oder solche Gedanken oder auch sich für Familienmitglieder vielleicht verantwortlich fühlen oder für andere Menschen. Das war ja alles gar nicht da und das hat mich quasi gar nicht beschäftigt und dementsprechend fand ich es eher spannend, welche Gedanken dann trotzdem hochkamen. Und es waren dann Themen, die im Alltag eher verdrängt werden. Oder mal ein sehr objektiver Blick auf sich selbst mit den sonstigen Verhaltensmustern, wenn man eben so im Alltag getrieben ist und das Gefühl hat, man muss jetzt einfach nur reagieren, man kann gar nicht handeln, sondern man ist nur am Reagieren. Und das hatten wir irgendwie auch nicht. Das haben die anderen auch bestätigt, dass sie auch nicht so an zu Hause und die Probleme gedacht haben, sondern anders denken konnten in dem Moment durch diesen Abstand, durch das Weitwegsein.
Jessica Benjacek war das. Sie hat ein Buch geschrieben über die erste Atlantiküberquerung mit einem reinen Frauenteam. Freiheit, Wind und Mut heißt das Buch, erschienen im Malik Verlag. Da steht natürlich noch viel mehr drin, als wir jetzt besprechen konnten. Und deswegen verlosen wir das Buch. Wer es gerne haben möchte, einfach eine Mail schreiben an radioreisen@br.de. Dann geht's direkt in den Lostopf und mit ein bisschen Glück direkt auf die Roald Amundsen. Auf dem Papier zumindest. Hier kommt jetzt eine Frau, deren Leben so voller Extreme war, von bitterer Armut zu Welterfolg, von Glück zu Tragödien, dass es für viele Bücher reichen würde. Elsa Soares singt hier von der Frau am Ende der Welt. So hieß auch ihr 32. Album, das sie im Alter von 85 Jahren aufgenommen hat. Elsa Soares, eine Ikone der brasilianischen Musik, mit A Mulher, o Fim do Mundo.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do
Frauen auf hoher See, Frauen in Brasilien, das waren unsere Heldinnen heute in den Radioreisen. Jetzt wird es Zeit, vor die eigene Haustür zu schauen. Die Zahl der Vergessenen, der Übersehenen, der nicht gefeierten Heldinnen ist unendlich groß. Auch wenn gerade endlich mehr gegraben wird nach den Malerinnen und Musikerinnen, den Schriftstellerinnen und Philosophinnen, die es in der Männerwelt erst sehr schwer hatten, gesehen und gehört zu werden und die danach einfach nicht mehr erwähnt wurden. In Nürnberg wird versucht, das besser zu machen. Kein Wunder, schließlich ist gleich die erste Frau in der Nürnberger Stadtgeschichte eine entscheidende. Das Wort Nürnberg taucht zum ersten Mal in der Freilassungsurkunde einer Frau auf, einer Leibeigenen namens Sigena. Der 16. Juli 1050 steht auf der Urkunde. Der Tag der Freiheit für Sigena ist jetzt der offizielle Stadtgeburtstag von Nürnberg. Maria Fedorowa hat sich die Spuren der Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts angeschaut.
Der Hügel in der Seewalder Altstadt ist erklommen. In diesem Stadtteil befindet sich über die Hälfte aller Sehenswürdigkeiten Nürnbergs. Der Hauptmarkt, auf dem für gewöhnlich der berühmte Christkindlesmarkt stattfindet, das Albrecht-Dürer-Haus, die Kaiserburg, diverse Kirchen wie St. Ägidien, an der wir vorbeispazieren. Uns zieht es zu einem Mehrfamilienhaus dahinter, mit einer frisch gestrichenen rosa Fassade. Architektonisch ist dieser Neubau ziemlich unspektakulär. Nur eine Tafel neben dem Hauseingang erinnert an die historische Bedeutung des Hauses. Hier lebte einst die Frauenrechtlerin Helene von Forster. Doch die Tafel ist so klein und unscheinbar, dass ich sie ohne meine Begleitung bestimmt übersehen hätte.
Also das sind ja alles so wichtige Wegbereiterinnen, ja, auch unserer Gesellschaft, für die Werte, auf die sich unsere Gesellschaft was einbildet, ja. Und dann werden diese Frauen nicht angemessen gewürdigt, also immer wenn man darüber nachdenkt, wird man empört.
Bei unserem Spaziergang wird es mir den ganzen Tag so gehen. Ich bin in Nürnberg auf der Suche nach den Spuren der ersten Frauenbewegung. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es auch in Nürnberg konspirative Treffen, feministische Revolten und Frauen, die Pionierinnen waren. Diese Geschichten faszinieren mich, aber die Hinweise darauf müssen erstmal entdeckt werden. Die Nürnberger Historikerin Nadja Benewitz hat mich im Vorfeld gewarnt: Die Spurensuche wird nicht einfach sein. Wir müssen genau hinschauen. Die Frauen Nürnbergs, sie sind Nadja Benewitz' Forschungsschwerpunkt. Sie schreibt Bücher und gibt Führungen, auch zur Geschichte der Industrialisierung und der ersten Frauenbewegung. Die Frage, die bei ihren historischen Ausführungen immer wieder aufkommt, ist: Wer schreibt eigentlich die Geschichte? Wer entscheidet, was relevant genug war, um erinnert zu werden? Ich treffe Nadja Benewitz neben dem Künstlerhaus, am Eingang in die Altstadt. Hinter mir der verkehrsumtoste Platz vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Hier wurde die erste deutsche Eisenbahnstrecke eröffnet. Hier sind im 19. Jahrhundert Frauen aus den ländlichen Gebieten angekommen, auf der Suche nach Arbeit. Vor uns steht ein moderner Glasbau, darin die Tourismusinformation.
Ja, wenn es um die erste Frauenbewegung geht, starte ich sehr gerne hier, weil es eben eigentlich ein sehr, also für Nürnberg ist es ohnehin ein sehr wichtiger Ort. Ja, das alte Kommen, in einer der Hochphasen der linken Bewegungen in den 80er, 90er Jahre war das hier ein selbstverwaltetes Zentrum, was sehr viel politische Geschichte mit sich bringt. Aber ursprünglich gebaut worden ist es ja um die Jahrhundertwende als Künstlerhaus und war bereits auch schon großer Versammlungsraum eben für diese erste Frauenbewegung.
Wir springen gedanklich mehr als 100 Jahre zurück. Es ist der 4. November 1918. An diesem Abend findet eine gewaltige Kundgebung statt. Arbeiterinnen und bürgerliche Aktivistinnen, durch Klassenunterschiede eigentlich voneinander getrennt, kommen hier zusammen.
Um das politische Wahlrecht für sich zu fordern. Also man muss sich vorstellen, diese Frauen, es waren viele hunderte Frauen, die hier am 4. November zusammenkommen, fordern das Frauenwahlrecht. Und am 12. November wird es den Frauen ja endlich gegeben, ja, proklamiert.
Eine Bewegung also, die kurz davor steht, eines ihrer politischen Ziele zu erreichen. Lange Zeit war weiblicher Aktivismus konspirativ. Vor 1908 war es Frauen fast überall in Deutschland verboten, politischen Vereinen oder Parteien beizutreten. Bei den Versammlungen sind die Sozialistinnen unter Bänke gekrochen oder haben sich hinter den Balustraden versteckt. Alles, um nicht von der Polizei entdeckt zu werden. Mir versperrt eine große Baustelle den Weg in das alte Künstlerhaus. Die Fassade ist fast vollkommen hinter dem Baugerüst verschwunden.
Wenn diese Baustelle weg ist, dann können Sie in den hinteren Bereich hineingehen und diese steinerne Treppe emporschreiten und noch die Jugendstil-Inschriften sehen. Ja, Festsaal steht dann ganz groß über dem Eingangsbereich, und in den Festsaal hineingehen und den Schall auch noch hören. Aber es ist jetzt kein Hinweisschild. Naja, das wäre doch schön, wenn in unseren Städten für solche Frauenversammlungen irgendwelche Gedenkzeichen gäbe. Aber es ist ja doch immer die Frage, ja, wer bestimmt denn, was geschichtswürdig ist, was erinnerungswürdig ist. Eigentlich halte ich diese Station für wichtiger, diesen Ort eben, um aufzuzeigen, welche Kräfte hier tätig waren. Und es waren eben durchaus drei Strömungen. Also in erster Linie eben die Proletarierinnen mit Helene Grünberg. Dann aber die bürgerliche Frauenbewegung mit zwei Vertreterinnen, Bertha Kipfmüller, die so die einzige war, die hier radikal war. Und die dritte ist Helene von Forster, diejenige, die so das Sprachrohr der bürgerlichen Frauenbewegung Nürnbergs im Reich war.
Wir versuchen durch die Hintertür einen Blick in den abgesperrten Bereich zu erhaschen.
Ja, aber hier können Sie schon mal sehen, ja, was für tolle marmorne Säule, der Treppenaufgang. Es ist auf der anderen Seite noch prachtvoller. Aber hier sind wir jetzt im historischen Altengemäuer zumindest.
Drei Namen sind bereits gefallen, über die ich mehr wissen will. Helene Grünberg, Bertha Kipfmüller und Helene von Forster. Wer waren diese Frauen? Wie haben sie gelebt, gearbeitet? Wie haben sie sich gesellschaftlich engagiert und politisch organisiert? Von der Baustelle laufen wir weiter durch die Nürnberger Innenstadt zum ehemaligen Gewerkschaftshaus der Metallarbeiter. Es steht im Schatten der bekannten Touristenattraktionen. Direkt gegenüber ist das Germanische Nationalmuseum, davor die Straße der Menschenrechte.
Hier sieht man, wenn man ein paar Schritte weggeht, noch schön die Sandsteinfassade. Also das ist noch erhalten geblieben, original, das Gewerkschaftshaus der Metallarbeiter.
Die Ausrüstung der Industriearbeiterinnen, der Zirkel und der Hammer, der auf den Amboss schlägt, sind als Steinreliefs oberhalb der Fenster in die Mauern eingeprägt.
Das Haus selbst ist natürlich von seiner Verzierung her auch repräsentativ, also in einer Zeit, in der die Gewerkschaft ein gewisses Standing hatte.
Gewerkschaften sind Anfang des 20. Jahrhunderts eine absolute Männerdomäne. Interessensvertretung für Frauen? Fehlanzeige. Obwohl sie wie Männer in die Fabriken drängen, um Geld zu verdienen. Das Nürnberger Gewerkschaftskartell lädt deswegen 1907 eine Frau ein, die die Arbeiterinnen aufwiegeln und organisieren soll. Und die auf den ersten Blick so gar nicht nach Nürnberg passt.
Helene Grünberg ist damals 31 Jahre und sie ist Berlinerin. Also ich würde ja gerne mal wissen, wie sie sich als Berlinerin hier im Fränkischen, ja, zurechtgefunden hat. Weil sie hat eben auch sehr viele Reden gehalten und muss sich ja irgendwie verständlich gemacht haben und war, was wir wissen von ihr, wohl eher nüchternes Wesen. Und man macht ihr natürlich Schwierigkeiten von Seiten des Magistrats. Der ist zu dieser Zeit natürlich noch durch und durch männlich und bürgerlich. Also versucht sie auch, an ihrer Agitationsarbeit zu hindern.
Helene Grünberg, gelernte Schneiderin und SPD-Mitglied, wird zur Arbeitssekretärin und damit zur ersten Frau auf diesem Posten. Sie ist sogar ein Jahr lang Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. In Nürnberg gründet sie einen Verein für diejenigen, die in der proletarischen Bewegung bisher unbeachtet blieben. Dienstmädchen, die in den bourgeoisen Haushalten ausgebeutet werden und dabei keine Möglichkeit haben, sich zu organisieren.
Das war auch schwer, an sie heranzukommen, weil was macht man in Fabriken? Da geht man hin, ans Eingangstor, wenn die Arbeiterinnen rauskommen. Was macht man mit den Dienstmädchen? Man kann natürlich nicht in die einzelnen Haushalte gehen. Und dann haben die ganz raffinierte Sachen gemacht, wenn ein Dienstmädchen mal frei hatte, immer nur ein paar Stunden Sonntagnachmittag zum Tanzen, dann sind Sozialdemokratinnen, Gewerkschafterinnen in diese Tanzlokale der Dienstmädchen gegangen und haben ihnen heimlich in ihre Mäntel, die an der Garderobe hingen, Zettel zugesteckt. Ja, mit da und da ist ein Termin. Und kommt doch alle, ja, wir müssen uns zusammenschließen.
Meine Stadtführerin Nadja Benewitz sucht das alte Gewerkschaftshaus aus, um von dieser Pionierarbeit zu erzählen. Obwohl es in Nürnberg sogar eine Straße gibt, die nach Helene Grünberg benannt ist.
Das ist aber eine Sackgasse und die ist draußen außerhalb des Stadtzentrums in Zerzabelshof. Und das ist natürlich vollkommen ungenügend. Deswegen gibt es hier schon durchaus viele feministische Initiativen, die versuchen, zum Beispiel die Franz-Josef-Strauß-Brücke umzubenennen in Helene-Grünberg-Brücke oder den Park hinter dem Hauptbahnhof, der überhaupt gar keinen Namen hat. Das wäre auch so ein angemessener Ort, um an sie zu erinnern, weil dort kamen die Frauen an, die sie dann versucht hat, auch zusammenzuschließen und zu organisieren.
Damit sind wir schon mittendrin, in den einzelnen Biografien und in der Nürnberger Altstadt.
Das Spital, wo die Pegnitz drunter durchfließt und auf der gegenüberliegenden Seite die Museumsbrücke. Wenn man die dann weitergeht, kommt man direkt auf den Hauptmarkt zur Frauenkirche. Und gegenüber, an der Pegnitz gelegen, gegenüber dem Heilige-Geist-Spital, ist heute die WISO. An dieser Stelle stand die Höhere Töchterschule von Nürnberg. Auch ein wunderschönes Gebäude. Wenn Sie sich das mal anschauen, hier auf dem Foto.
Das Gebäude ist im Krieg zerstört worden. Nach dem alten Gewerkschaftshaus erscheint es mir auf dem Foto fast pompös. Die bürgerliche Frauenbewegung hatte ihre eigenen Prioritäten im politischen Kampf. Ihre Vertreterinnen müssen nicht in den Fabriken schuften, sind aber stattdessen im Haushalt und in ihrer Rolle als Mütter und Ehefrauen gefangen. Sie fordern bessere Bildung, mehr Möglichkeiten, ihr Leben jenseits der Ehe zu gestalten. Lehrerinnen stehen dabei an vorderster Front. Allen voran Bertha Kipfmüller.
Sie wird so bezeichnet als die Frauenrechtlerin des Frankenlandes, hat sehr früh gefordert, dass man Mädchengymnasien einrichtet, was skandalös empfunden wurde. Sie selbst ist Lehrerin geworden. Lehrerinnen waren in der bürgerlichen Frauenbewegung sehr, sehr stark vertreten, weil der Lehrberuf das Einzige war, was eine bürgerliche Frau mit Anstand an außerhäuslicher Berufstätigkeit überhaupt machen durfte.
Bertha Kipfmüller möchte nicht nur Volksschullehrerin sein. Sie beginnt ein Germanistikstudium in Heidelberg und promoviert 1899. Sie ist die erste Bayerin mit einem Doktortitel. Eine beeindruckende Frau. 12 Sprachen soll sie gesprochen haben. Im Alter von 68 Jahren promoviert sie ein zweites Mal, diesmal in Jura und in Erlangen. Nadja Bennewitz sagt, nicht nur deswegen ist Bertha Kipfmüller eine Vorkämpferin, die sie besonders verehrt.
Ja, sie ist immer wieder angeeckt. Der Schulleiter wäre sie gerne losgeworden. Wir sind jetzt hier in der Zeit 1902-3. Also auch noch in einer Zeit, in der Frauen es ja verboten ist, sich politisch zu betätigen. Man konnte nicht Mitglied in einer Partei sein, man konnte keine politischen Versammlungen besuchen. Ja, und da wird ihr vorgeworfen, sie habe in ihrem Unterricht Propaganda für die Frauenbewegung gemacht. Ja, und auch wie sie, ach, andere Situationen, wo sie dann ihren Chef eben, den Schulleiter, in ihrem Tagebuch so witzig enttarnt. Ja, das ist nach wie vor so witzig. Also sie muss eine spitze Zunge gehabt haben.
Erste Arbeitssekretärin, erste promovierte Wissenschaftlerin. Mir werden große Nürnbergerinnen vorgestellt, die im Unterschied zu den großen Männern der Stadt in den Hintergrund gerückt sind. Siehe auch unsere letzte Station, die kleine Tafel an der Hauswand, nicht weit vom großen Kaiser-Wilhelm-Denkmal.
Ist alles Neubau. Und was aber zumindest noch hier animiert, hierher zu kommen, ist, dass hier das Wohnhaus einer wichtigen Protagonistin der bürgerlichen Frauenbewegung in Nürnberg war, nämlich Helene von Forster.
Früher standen hier gut bürgerliche Sandsteinhäuser. Aus dieser Szenerie kommt Helene von Forster, eine Fabrikantentochter und Ehefrau eines Augenarztes. Sie schreibt Gedichte und kleine Komödien, bevor sie politisch aktiv wird. In der Nürnberger Frauenbewegung organisiert sie Kurse für Arbeiterinnen und bürgerliche Töchter. Und sie wird die erste Stadträtin Nürnbergs. Eine dröge Tafel an der Hauswand als Highlight, als Ziel des feministischen Spaziergangs, kommt mir irgendwie mickrig vor. Mir wäre nach Feuerwerk oder Marschkapelle. Nadja Bennewitz und ich reden noch eine ganze Weile über diese kleinen Puzzleteile, die in der ganzen Stadt verstreut sind und so leicht zu übersehen, die aber eine spektakuläre Geschichte offenbaren. Über Frauen, die mit ihren Kämpfen, Idealen und Träumen so direkt und maßgeblich das Leben bis heute beeinflusst haben. auch für mich.
Die Bedeutung von Frauen in der Geschichte, da ließe sich bestimmt einiges noch viel größer präsentieren. Aber immerhin, es geht voran mit den Frauengeschichten. Und so heißt auch ein, wie ich finde, super toller BR-Instagram-Kanal, nämlich Frauengeschichte. Von Ruth Drexel zu Lady Diana, von Isabella von Kastilien zu Simone de Beauvoir und Wilma Rudolph. Von der ersten Taxifahrerin zur ersten Ärztin. Seit bald 5 Jahren sind in dem Instagram-Kanal unzählige Frauengeschichten erzählt worden. Und sie sind immer noch alle da zum Lesen und Lernen und Inspirieren. Gemeinsam mit dem Frauengeschichten-Instagram-Kanal gibt es jetzt ein brandneues BR-Projekt, nämlich einen Podcast.
Eine schreibende Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein. Das hat die Schriftstellerin Virginia Woolf mal gefordert. Aber vielleicht brauchen tatsächlich alle Frauen ein Zimmer für sich allein. Und dieser Podcast soll genau das sein. Ein Raum, in dem Frauen sich austauschen können. Und wo immer 2 Frauen aus unterschiedlichen Generationen miteinander ins Gespräch kommen. Und damit herzlich willkommen zu Ein Zimmer für uns allein.
A room for your voice and a space for your mind. Cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence, I'm not free. While any woman is unfree, it's not just a sentence.
Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Journalistin für den Bayerischen Rundfunk und ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In den 8 Folgen der ersten Staffel sprechen wir offen über Themen, die viele Frauen betreffen. Zum Beispiel geht es um die Frage, an welchen Schönheitsidealen arbeiten sich Frauen ab?
Also es war so schulfest. Ich hatte ein enges Strickkleid an, mich extra. Ich war total stolz. Ich hatte das zum ersten Mal an. Und dann sagt ein gewisser Dirk zu seinem Freund, die hat aber einen dicken Hintern in dem Kleid. Und ich war so 15 oder so und das war so, oh Gott.
In Ein Zimmer für uns allein geht es um das Private, das politisch ist.
Die katholische Sexualmoral, wie sie mir vermittelt worden ist, da packt mich wirklich die nackte Wut. Sie haben Sex zu etwas Schmutzigem, zu etwas Bösem, zu etwas gemacht, was überhaupt nichts mit Nähe zu tun hat. Und es unterscheidet uns von jedem Tier, dass wir eine ganz tiefe innere Verbindung in einer Partnerschaft eingehen können. Und das wird kaputt gemacht. Wofür? Ich könnte schreien vor Wut darüber. Und wenn ich euch ansehe, ich bin so dankbar, dass es so viel weitergegangen ist. Aber ihr seid auch noch davon betroffen.
Ja, das ist ein langer Weg.
Und es geht um das, was zu tun bleibt.
Dieses Mut machen, nicht abhängig sein, sich nicht unterdrücken lassen und da den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen.
Vor allem den ganz eigenen und so ein bisschen die Muster sprengen.
Ja. Wo ist der Sprengstoff? Los geht's.
Ja.
Ab dem 20. Februar stellen wir in unserem neuen Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein wöchentlich die Generationenfrage. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich hab's schon gehört, wärmste Empfehlung von mir, Ein Zimmer für uns allein, der Podcast. Und dieses Zimmer ist übrigens auch für Männer super erhellend. Hier kommt jetzt noch Musik aus Nürnberg. Das Trio A Tale of Golden Keys hat seine Homebase in dem Örtchen Eckersmühlen bei Roth bei Nürnberg. Hier sind die goldenen Schlüssel gemeinsam mit der Nürnbergerin Elena Steri. Die nennt sich inzwischen als Künstlerin LNA. Hier sind sie also alle zusammen, A Tale of Golden Keys und Elena mit Whirling.
There's a girl in the wall and she's moving. Light creeps through the shutters. She dances on her own. Can you make her go away? I can't stand to see her whirling. Can you make her go away? I can't stand to see her whirling. To see her like this. Can you make her go away? I can't stand to see her whirling.
kommen jetzt wieder nach Hause zurück von unserer weiblichen Weltreise. Mitnehmen kann man einiges. Keine Angst vor hohen Masten und vor großen Zielen und immer schön durchhalten. Das können Frauen manchmal viel zu gut. Deswegen auch bitte den Teil mit der Freiheit und den eigenen Bedürfnissen nicht vergessen. Wer das Bedürfnis nach noch mehr Verreisen hat, aus Neugier oder wegen Fernweh oder Ablenkungsbedarf, eine schöne Möglichkeit ist der Radioreisen-Podcast. Den gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Runtergeladen auf dem Handy würde das sogar JWD ganz weit draußen auf dem Atlantik funktionieren. Oder auch in ganz nahen Ecken ohne Netzabdeckung. Das soll's ja auch immer wieder geben. Wo auch immer Sie zugehört haben, am Mikrofon war jedenfalls Bärbel Wossack.